Die ältesten Quellen über Gin stammen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und berichten von Wacholderschnaps namens Geneva des Arztes Franziskus Silvius. Als Wilhelm III. Von Oranien-Nassau 1689 den englischen Thron bestieg, brachte er diesen Geneva aus seiner Heimat mit. Er stellte die Produktion von Wacholderschnaps steuerfrei und belegte gleichzeitig den Import französischer Alkoholiker mit hohen Steuern. Auch englische Soldaten, die die Holländer im Holländisch-Spanischen Krieg unterstützten, brachten diesen Schnaps auf die britische Insel, wo er den Namen Gin erhielt. Durch einen Erlass wurde 1690 festgelegt, dass der Gin nur aus englischem Getreide produziert werden darf. Seit 1769 produziert die Gordon Company im Norden Londons einen in der britischen Marine verbreiteten dreifach gebrannten Gin. Zu dieser Zeit destillierte man in England viele raue, harte Brände mit wechselndem Alkoholgehalt unter der Bezeichnung Gin. Als durch die großen Anbaugebiete in Nordamerika die Anbaufläche für Getreide größer wurde und damit auch der Preis sank, wurde es auch billiger, Alkohol zu produzieren. Der billige und hochprozentige Gin war vor allem in den unteren Gesellschaftsschichten sehr beliebt, da ein Rauschzustand schon nach wenigen Drinks eintrat. Der Gin-Konsum stieg so stark an, dass die Regierung sich gezwungen sah, im Zuge der Gin-Krise einzugreifen. Durch hohe Steuern und verschärften Qualitätskontrollen sollte Gin für die unteren Schichten künstlich verteuert werden. Seit seiner Wiedergeburt im Jahr 2000 wächst der Gin-Konsum auch in Österreich, Tendenz immer noch steigend. Die weltgrößte Auswahl an Gins findet man übrigens in Tirol. Das bescheinigt das Guinness-Buch der Rekorde dem Stollen 1930 im Jahr 2015. Mittlerweile hält Richard Hirschhubers Kufsteiner Speakeasy Bar bei 888 verschiedenen Flaschen. Und damit Prost, herzlich willkommen zu einer hochprozentigen Folge von Geschissen geschmissen. Servus Thomas.
Servus Christian. Das ist aber ganz schön viel, also so 800 irgendwas Flascheln.
Ja, das geht, gell? Kann man machen.
Ja, durchaus.
Da geht schon ein bisschen was weiter.
Bist du auch auf diesem Gin New Wave Trip angelangt oder ist Gin nicht so deins?
Du, ich habe eigentlich Gin schon immer sehr gern getrunken, muss ich sagen. Seit ich damals, seinerzeit kurz nach dem Krieg, das Fremdenverkehrskolleg in Gleichenberg besucht habe und man dort ja die unterschiedlichen Alkoholiker dann auch natürlich nicht nur gelernt, sondern auch kosten. Ich sage jetzt mussten, habe ich damals eigentlich schon ziemlich Geschmack an Gin gefunden. Dann ein paar Jahre eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt und jetzt vor ein paar Jahren dann durch Gin-Verkostungen beim Dr. Bottle und so weiter, bin ich jetzt großer Gin-Fan wieder.
Ja, mir geht es ähnlich, also in meiner Jugend, sage ich jetzt einmal, wo man halt so angefangen hat, Alkohol richtig zu trinken, beim Footgehen und so weiter, war das alles gar nicht. Also da hat es nur Wodka gegeben und das halt mit allen möglichen Beigetränken zu mischen. Könnte ich jetzt übrigens nicht mehr trinken, also ich habe nur irgendein Flascherl Wodka bei mir in der Bar stehen, aber
so fünf Gläser Gummibärli, hat es bei dir noch gegeben?
Was?
Gummibärli.
Gummibärli?
So hat Wodka mit Red Bull damals geheißen, da haben sie dann zwei Gummibären eingekaut. Da war ich so 17, 18 in der Größenordnung. Mhm. Okay. Und die haben sie dann so voll gesaugt nach einer gewissen Zeit und die waren dann richtig grauslich und eklig und das war super.
Gar nicht okay, süß. Nein, so also wir kennen das schon, aber nicht unter Gummibärli und das hat auch keiner Gummibärli eingekaut, also Flügel hat es schon gegeben. Sonst hat es, wie gesagt, nichts gegeben. Wodka war eigentlich das Ding, was man halt getrunken hat. Neben Bier und irgendwelchen komischen so Vorglühsachen. Jetzt aktuell bei mir gar nicht mehr hoch im Kurs Wodka. Schmeckt mir gar nicht mehr, aber Gin dafür umso mehr. Und ja, wie du schon gesagt hast, also durch die Gin-Verkostung beim Dr. Bottle damals, bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen und muss sagen, taugt mir jetzt da fast am meisten. An Whisky muss ich mir erst herantasten, also da traue ich mich noch nicht so richtig drüber. Ich meine, ich habe einen, der mir super gut schmeckt. Aber ansonsten, also da müsste es glaube ich auch nochmal so eine Verkostung geben, der ich beiwohnen müsste, damit ich mich da ein bisschen besser auskenne. Aber na, Gin ist cool. Was sind da so dein Lieblings-Gin? Hast du irgendeinen, der da besonders gut schmeckt?
Ja, sehr gern mag ich den Gin Mare. Der schmeckt mir sehr, sehr gut.
Warum?
Weil ich, also das, was ich nicht mag, ich definiere es vielleicht ein bisschen so, das, was ich bei Gins nicht mag, ist, wenn sie extrem stark sind. Wie wir ja damals bei der Verkostung festgestellt haben, da gibt es ja einige, die von der Stärke her wirklich also so sind, dass es da alles aussieht, wenn du das einmal kostest. Und was ich dann einfach noch gern mag, ist, wenn sie so einen relativ neutralen Geschmack haben, dass sie sich gut mit Tonic mischen lassen. Und das finde ich ist beim Gin Mare durchaus der Fall. Und dann mag ich natürlich noch sehr, sehr gern diesen Le Tribut oder wie auch immer der heißt, für den es dann auch das entsprechende von der gleichen Firma dazu produzierte Tonic gibt.
Mhm. Ja, den Tribut mag ich auch sehr gern, muss ich sagen. Da gibt es nämlich auch so eine klasse, wie soll man sagen, eine Geschenksbox quasi, wo eben der Gin plus die passenden Tonics drinnen sind, in so einem Holzaufbewahrungsding mit so einem Lederhenkel und so weiter. Das schaut richtig cool aus. Mit einem kleinen Flaschenöffner dabei, das ist richtig nice. Der hat mir richtig gut geschmeckt. Aber mittlerweile ist er nicht mehr mein Favorite. Wurde abgelöst durch einen, den ich mir vor ein paar Monaten gekauft habe. Den Isle of Harris. Mhm. Der ist jetzt aktuell mein Lieblings-Gin.
Ja, den kenne ich ja leider gar nicht.
Na, den hast du noch nicht bei mir verkosten dürfen. Mhm. Und so hast du ihn, glaube ich, damals haben wir ihn auch nicht gekostet bei der Verkostung. Mhm. Und der ist richtig gut, weil der super leicht und frisch zum Trinken ist und ein bisschen süßlicher, weil die Besonderheit bei dem Gin ist, dass er aus Zuckertang, so einem braunen Seetang-Gewächs gemacht wird. Und das ist so ein bisschen eine Einzigartigkeit und das ist wirklich, wirklich mega. Ich meine, ansonsten ist so ein bisschen Dings von Orange drin und ein bisschen Pfeffer.
Ah, okay, das wollte ich gerade fragen. Ein
bisschen Zimt. Mhm. Also schon eher so in die süßlich-fruchtige, leichtere schwierig. Geschichte und die mag ich sehr gern. Also ich mag ja so den, eben wie du sagst, der Tribute ist ja auch so in die Richtung Zitrus-Aroma-mäßig gehend. Das mag ich sehr gern.
Ja, das mag ich auch sehr gern. Was ich gar nicht mag, ist die wirklich, weil man von den Jeans gibt es ja in der Zwischenzeit unendlich viele, wie wir damals festgestellt haben, mit den abartigsten Geschmacksrichtungen. Ich sage nur Tomate.
Genau, ja.
Und was ich, das mag ich aber alles nicht. Also ich mag schon die geschmacksneutralen, die maximal in die Zitrusrichtung gehen, weil das halt eine gute Ergänzung mit dem Tonic dann ist. Mhm. Und eher eigentlich eher der Gin Tonic als Gin Pur-Trinker bin, muss ich vielleicht noch dazu sagen.
Ja, das stimmt, aber das bin ich eh auch. Also ich kann schon mal zwischendurch einen Gin pur trinken, aber der lässt ja super klasse zu Tonics oder andere Sachen trinken. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich gut.
Hast du einen Lieblingstonic eigentlich auch?
Es kommt da immer darauf an, was ich daraus machen möchte. Wenn es jetzt da zum Beispiel, also der Isle of Harris ist jetzt gerade nicht der günstiger, also es ist jetzt da keine Ahnung, 15 Euro beim Spar-Gin. Mhm. Sondern kostet dann doch ein bisschen mehr. Und da darf es dann auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, teureres Tonic sein. Und sonst mag ich diesen Fever Tree zum Beispiel sehr gern. Den kriegst du, glaube ich, beim Billa und beim Spar auch. Aber der ist halt ein bisschen mehr als das Schweppes. Dass du in der Literflasche um 1 Euro kriegst oder so. Dass das natürlich super ist für so, sag ich jetzt einmal, einfache Gin Tonics, wo es um nicht so viel geht. Nein, also den Isle of Harris trinke ich am liebsten mit so einem Fever Tree. Mhm.
Weil das ist ja also erstens einmal das Tonic selbst und zum zweiten dann auch noch die Kombination, welches Tonic zu welchem Gin. Das ist ja eine Sache, die muss man wirklich probiert haben, weil man ja nicht glaubt, welchen Unterschied das macht.
Genau, ja.
Das ist schon cool. Das war für mich eigentlich bei der Verkostung neben natürlich der Möglichkeit, ganz, ganz viele Gins zu probieren, wobei, also irgendwann geht eh nicht mehr, auch wenn du nur ein Schluckerl von jedem trinkst, ist irgendwann schmeckst du ja nichts mehr.
Na, wir haben uns, das war ja eh so lustig bei der Verkostung, wir haben uns gedacht, also du zahlst ja da einen Eintritt und dann kriegst du einen Jeton, sag ich jetzt einmal dazu, oder so Gutschein-Dinger und kannst da halt dann für einen von diesen Dingern halt so einen Gin holen und denen halt selber strecken oder ein Bier trinken, wie er immer, das du magst. Mhm. Und wie viel waren sie? Ich glaube, es waren 7. oder 8. glaube ich, hat man da gekriegt, oder?
Ja, also ich habe nach dem 5. glaube ich, dann immer nur mehr einen Schluckerl getrunken und dir angeboten, ihn dann wegzutrinken.
Wir haben ja gedacht, wie wir das am Anfang gekriegt haben, dass, also, was willst du mit nur 8, das ist ja voll wenig und da kann ich mir ja nie gescheit durchkosten. Aber so wie du sagst, nach dem 5, vor allem wenn du am nächsten Tag auch arbeiten musst, dann da reicht es dir dann richtig, also...
Das orge Erlebnis war eigentlich diese, Weil man, was die Gin Tonic war, ja, irgendein Gin und irgendein Tonic passt schon und schmeckt ja alles gleich, aber das ist das überhaupt nicht. Also das ist wirklich eine Frage von natürlich vom Gin, aber auch dann noch, welchen Gin du mit welchem Tonic mischt, weil das so unterschiedlich schmeckt und es einfach auch wirklich Kombinationen gibt mit dem gleichen Gin, was einfach wirklich nicht mehr gut schmeckt mit einem bestimmten Tonic.
Genau.
Das war so ein arges Erlebnis für mich, muss ich sagen.
Und was mir daran einfach so taugt, also ich habe ein Bar daheim jetzt da stehen und die mittlerweile auch schon sehr gut gefüllt, aber jetzt da halt nicht mit so Sachen, die du halt so 0,15 vielleicht beim Spar kaufen kannst, sondern vielleicht eben eher so die spezielleren Sachen. Und was mir daran halt einfach so taugt, ist das Gleiche, was mir am Kochen ja grundsätzlich taugt, ist dieses Fülle ausprobieren und durch Experimentieren, wie viel von was gibst du dazu und so weiter, du halt richtig coole Sachen halt zusammenkriegst und jetzt dann nicht nur vielleicht diese, ja, hau da den ärgsten Cocktail mit 500 Zutaten zusammen, sondern auch einfach so Kleinigkeiten, wie du sagst, eben wie Gin Tonic, der aber trotzdem dann etwas Außergewöhnliches oder ein bisschen was Besseres sein kann.
Genau, ja. Du, und außer Gin, was ist sonst noch so? Also Whisky hast du ja schon gesagt, aber da sind wir jetzt beide ja nicht die großen Pros.
Nein, da sind wir überhaupt nicht die großen Pros. Also ich habe jetzt da einen, den ich jetzt da gern, ist jetzt auch übertrieben, aber den ich zwischendurch ganz gern trinke, ist eben der Yamazaki Whisky, den ich mir vor kurzem gekauft habe. Auf den bin ich in Amerika draufgekommen, auf den Whisky oder drauf gestoßen worden. Und zwar haben wir in Chicago, wie wir waren vor 2-3 Jahren, waren wir in einer Sushi-Bar, die eher exklusiver war. Und das war so lustig, die... Wir haben halt zu viert, weil wir waren mit zwei Freunden dort, haben wir einfach Sushi gegessen und einen schönen Abend gehabt. Und irgendwie ist meine Freundin, die Vanni, immer nervöser geworden während unseres Abendessens. Und wir haben ewig lang nicht verstanden, was sie gerade so anzipft oder was sie gerade so aufregt. Und dann hat sie gesagt, hört ihr das nicht? Und wir dann so, na was? Und sie dann so... Der Havi neben uns zieht die ganze Zeit so grauslich auf mit der Nase, so richtig so. So richtig schier. Ja, wie sie das dann ausgesprochen gehabt hat, hat es jeder gehört. Es ist irgendwie so richtig lustig, wenn du dann einmal drauf gestoßen wirst, ja, so wie es teilweise bei diesen Bildern da ist, siehst du nicht, dass da irgendwie so ein, keine Ahnung was, Schmetterling ist und auf einmal siehst du nur mehr den Schmetterling und das restliche Büdel nicht mehr. So ähnlich war dieses Phänomen. Und dann haben wir. Dann haben wir das auch die ganze Zeit noch gehört und wir haben uns schon so abgekekst und beziehungsweise einerseits abgekekst, auf der anderen Seite geekelt und geärgert. Und ja, wie es dann der Zufall so will, wie wir schon fertig waren mit dem Essen, redet uns auf einmal dieser Mann an und sagt so quasi, ob wir aus Deutschland kommen, weil er Deutsch herausgehört hat. Und dann sind wir ein bisschen so ins Reden gekommen. Am Anfang haben wir schon Angst gehabt, dass er jetzt gehört hat, diese ganzen Lästereien, die wir so ablassen haben. Aber er hat es nicht identifizieren können, weil wir halt dann doch ein bisschen Bird haben. Dann hat sich herausgestellt, dass er in Deutschland stationiert war bei der Army.
Okay.
Jedenfalls sind wir dann ins Reden gekommen und haben eigentlich wir, also ich und der Matthias, rechte Gaudi gehabt. Die Damen haben es nicht so gefeiert, dass wir uns jetzt mit quasi dem Feind verbünden. Und der hat uns dann eben, dann hat er gesagt, nach einer Zeit, ja, er möchte uns gerne auf was einladen, die Damen haben abgelehnt. Und wir haben natürlich am geschenkten Gaul nicht ins Maul geschaut und haben gesagt, ja, sicher, gern. Und dann hat uns eben diesen Yamazaki-Whisky da bringen lassen und wir haben dann zu dritt eben getrunken, also jeder an. Mhm. Und der war richtig super und das war wirklich der erste Whisky, ich habe nicht viel Erfahrung damit gehabt, aber halt diese klassischen Jack Daniels und Johnny Walker und diesen ganzen Schaß da halt, habe ich nur kennt und das hat mir richtig raus. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es ein Whisky unbedingt sein muss, aber ich habe, wie gesagt, halt zugesagt, ja, passt, machen wir. Und das war so ein unglaublich sanfter Whisky, der ist einfach wirklich wie Öl einfach runtergegangen und hat überhaupt nicht brennt und gar nichts. Also der war so gut. Und ich habe dann nachträglich in die Karten geschaut, was ein Glasl gekostet hat. Ich war froh, dass ich es nicht zahlen habe müssen. Weil ich glaube, auch so ein Glasl hat, glaube ich, $30 gekostet, ja, oh, oder ja. So. Ja, Und dann bin ich halt eben, wie gesagt, auf diese Yamazaki Whisky-Destillerie, die unter anderem ja auch ein Ziel unserer Japan-Reise gewesen war, hätten wir sie antreten können. Danke Corona noch einmal. Wobei wir sagen werden, also das steht nach wie vor auf unserer Liste, das werden wir dann irgendwann nachholen, wenn wir umkommen. Das ist eine der ältesten Whisky-Destillerien in Japan. Und ich habe dann einmal nachgeschaut, weil es mich so einfach interessiert hat, weil der eben damals so teuer war, was da so die teuersten Whiskys von denen sind. Und da, also da gibt es ja, das ist ja unleistbar. Und da komme ich jetzt einmal auf ein Ding. Was ist denn für die so der Maximalpreis, was so ein Flascherl von irgendwas kosten darf? Egal, ob es jetzt Whisky oder Gin oder Rum oder ist egal. Was darf denn sowas maximal kosten?
Man muss da jetzt ein bisschen unterscheiden, weil ich mache da schon einen Unterschied zwischen Whisky, also Whisky und Rum gehört für mich in eine andere Kategorie bei sowas als zum Beispiel Gin. Weil ich von einem Whisky oder von einem Rum jetzt nicht 5 Glaseln auf einmal und damit die Flaschen austrinke. Während man beim Gin natürlich dann Gin Tonic schon 2-3 Glaseln einmal nimmt. Also das heißt, da ist natürlich dann schon ein bisschen Unterschied, weil das eine viel mehr oder höher im Verbrauch ist als das andere. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich in der Zwischenzeit herauskristallisiert hat und das ist ja nichts, was man sich jetzt jeden Tag 5-mal kauft. Also wir reden ja da nicht von, ich kaufe mir jede Woche eine Flasche und weil dann ist sie weg, sondern keine Ahnung, wann waren wir bei der Verkostung, wo wir den Rum gekauft haben, Thomas, wie lange ist das her? Halbes Jahr?
Naja, nein, muss länger
her sein. Muss länger her sein, war vor Corona, ne? Genau. Und ja, also über ein Jahr her, sagen wir mal, eineinhalb Jahre oder so, irgendwas in der Größenordnung und den Rum, den ich damals gekauft habe, da habe ich immer noch die halbe Flaschen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man da den in einer Woche austrinkt. Und bei solchen Dingen würde ich sagen, dass grundsätzlich so bei die zwischen 100 und 150 Euro die Schmerzgrenze war. Ich bin der Meinung, dass man, also wenn es wirklich gut schmeckt und davon ist natürlich abhängig, nur weil irgendein Cooler das ist und der schmeckt dann nicht, da den nicht kaufen, aber nur 60 Euro kostet. Man muss sagen, dass wenn einem das schmeckt und das gut ist, dann ist es halt so, dass diese qualitativ hochwertigeren Produkte dann einfach, und das ist ja überall so, einfach ein bisschen mehr Geld kosten. Es allerdings eben, wie gesagt, bei mir so diese 150 Euro sind, wo ich sage, also so gut kann es gar nicht sein, dass ich mir davon eine Flaschen kaufen würde, weil es ist ja unterm Strich dann trotzdem nur, unter Anführungsstrichen, ein Whisky, ein Rum, ein was auch immer. Als Geburtstagsgeschenk zum Beispiel, wenn man weiß, so wie ich weiß, dass du das gern trinkst, da ist natürlich was anderes. Gell? Also wenn man jetzt wirklich irgendwas Besonderes braucht, weil irgendeiner 30, 40, 50, 70, 500 wird, da darf es dann schon ein bisschen mehr kosten. Aber für mich selber würde ich bei 150 Euro so die Grenze ziehen, wo ich sage, also mehr soll es definitiv nicht sein. Ab 100 Euro wird so, dass man wirklich sehr, sehr lang nachdenkt, bevor man es kauft.
Ja, und vor allem wissen wir, was man da,
also so ohne Wissen würde ich sowas sowieso blind nicht kaufen. Also wie gesagt, ich hätte auch nie jetzt einen teuren Gin, vielleicht auch Flaschen einmal probiert, weil die Flaschen schön ausschaut, weil das Gemeine vor allen Dingen bei Gins ja das ist, dass sie wirklich arg geile Flaschen haben. Also wenn man diesen Knut Hansen zum Beispiel hernimmt, das sind ja richtig geile Flaschen, aber nur weil die Flaschen geil ist, muss er da ja nicht schmecken. Und ich würde sowas wirklich nur unter der Prämisse machen, dass ich das einmal irgendwo A erklärt gekriegt habe, B die unterschiedlichen Varianten Kosten habe kennen, einfach damit ich für mich feststellen kann, welche Richtung man schmeckt. Und wenn man dann im Fachhandel ebenso wie beim Dr. Bottle hergeht und sagt, naja, ich mag den und den, dann ist der ja durchaus in der Lage zu sagen, ja, das wäre ähnlich, probier den. Und dann ist was anderes, gell? Weil dann habe ich auf einer Basis von, ich weiß, das schmeckt mir grundsätzlich, was ausgesucht, wovon ich ausgehen kann, dass es auch gut ist. Aber so aufs Geratewohl hinaus, irgendeinen teureren von diesen Alkoholen zu kaufen, ja, ich weiß nicht, das würde ich nicht machen.
Nein, ich bin ja ungefähr so in die 150 maximal pro Flaschen, das ist so, glaube ich, relativ guter Richtwert. Ich kann jetzt dann nicht sagen, ob es nie vorkommen wird, dass ich mal was Teureres kaufe, aber ich glaube, ich habe, also ganz sicher nicht, ich habe bis jetzt noch nichts gekauft, was, glaube ich, den Wert von 100 Euro, glaube ich, überschritten hat. Nein, also das ist gesagt, so eine ganz gute Grenze, weil ich glaube, also zwischen dem 10, 15 Euro beim Spargetränk und 100 Euro, da ist noch so viel dazwischen, du kannst echt super gute Sachen kosten und trinken, genau, ja, und kaufen. Also da, genau, ich glaube, man muss nicht übertreiben.
Na, definitiv nicht. Und das ist, also, wenn man dann sieht, was so teilweise eben, wie du es vorher erwähnt hast, diese Whiskys und so weiter kosten, was dir das ist, was so wie ein Rotwein von irgendwann, den du nicht mehr saufen kannst, aber weil es halt ein Rothschild sonst irgendwas ist, der halt einfach super teuer ist, weil es nur mehr 3 Flaschen davon, mhm, gibt, und wenn du den aufmachst, presselt er da weg, aber macht eh keiner. Also wenn du jetzt nicht ein Sammler bist, würde ich damit sagen, und mhm, das als Wertanlage siehst, weil das funktioniert bestimmt bei Whiskys und so weiter auch sehr gut.
Ja, mittlerweile schon.
Und das wirklich einfach für den Genuss, und für mich ist es ja trotzdem so, wenn ich immer sowas kaufe, dann deswegen, weil man zu besonderen Anlässen oder wenn einmal Freunde kommen, dann ein gutes Glasl von irgendwas trinkt, aber eben eins, und nicht 17 Flaschen davon kauft, damit man sie zu Silvester, Geburtstag oder sonst irgendwas mit dem einen Getränk dann um 8.000 Euro einen Rausch antrinken kann.
Na, das stimmt, und das hat ja also vor allem bei diesen teureren Sachen ja überhaupt keinen Sinn. Also das sind ja keine Getränke zum sie niedersaufen.
Genau, das ist einfach wegen dem
so
Genuss.
Spaß, also macht, wenn man da keine Bier aussaufen will.
Genau. Vielleicht ein zweites wegen dem Genießen.
Genau, ja.
Und
ich meine, wenn es passt, sage ich ja nicht nah, gell?
Na, genau.
Aber das muss man immer so ein bisschen, das muss halt in die Situation passen, und ich hau nicht jedes Mal da 10 Glaseln von irgendeinem super teuren Ding aus.
Genau, und du musst halt wirklich für diese Dinge, musst du wirklich Zeit nehmen. Also das ist wirklich eh so wie einen guten Rotwein trinken, die schütten das ja auch nicht runter. Sondern genießen das zu einem guten Essen, zu einer guten Zigarre, einer guten Pfeife, was auch immer. Das ist im Übrigen ein Thema, das mich dann als nächstes einfach interessiert, wenn es um Whisky und Co. geht. So diese Kombination mit Pfeifen eben.
Mhm.
Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das muss ich nach Corona unbedingt einmal in irgendeiner Form angehen beziehungsweise ausprobieren.
Da haben wir eh gesagt, dass ich mich da ein bisschen anschließen, genau, werde, weil, ja, du bist ja der Pfeifenkenner mittlerweile schon ein bisschen, und ich werde mich da jetzt mal von dir beraten lassen.
Ja.
Aber ja, das werden wir dann mal machen, wenn wir da irgendwann einmal, sollte es so sein, eure Sachen wieder aufsperren. Weil ich glaube, das muss man, also das kann man auch schwer einfach so im Internet blind kaufen,
nein,
oder?
Nein. Also, was weißt du, das sind so Sachen, das Da musst wirklich einmal ausprobiert, gekostet, in der Hand gehabt haben, wenn es jetzt um Pfeifen geht, weil das einfach so eine persönliche Sache ist. Was der eine mag gerne raue Pfeifen, der andere hat es gern immer im Mund, der nächste mag gern glatte Pfeifen, dem gefällt die Farbe nicht, dem gefällt das nicht und so weiter. Also das ist extrem persönlich. Und dann natürlich auch der Geschmack, also welcher Tabak da schmeckt oder eben welcher Whisky da schmeckt, welcher Rum. Das sind alles Dinge, also sowas finde ich, kann man nicht so wie Schuhe, von denen ich weiß, ja, so schauen sie aus, und ich habe Schuhgröße 43, 44, 45, 49, bestellst da, und dann gefällt es dir entweder oder nicht, schickst es zurück. Aber das kann man sich alles im Internet bestellen oder ein iPad beispielsweise. Also da weiß man ja, was man kriegt. Das ist ja jetzt nicht irgendein großes Geheimnis, ein Festplatten oder irgendwelche anderen technischen Dinge, ein Netzwerkkabel zum Beispiel. Aber solche Dinge, da gehört ja für mich sogar dieses Kauferlebnis ein bisschen zum Genuss mit dazu, weißt? Also so, gerade genau, ja, da beim Dreier drüben im Center West, wo ich halt immer alle meine Pfeifen kaufe und gekauft habe, das ist ein bisschen so wie der Pfeifen Olli Wenders, weil der hat halt wirklich alles so in Kisten drinnen, und dann nimmt er hinten die Kisten außer, und dann hast du hunderttausende Pfeifen vor dir und so weiter. Also da ist ja das Kaufen das ein Teil des Erlebnisses, des Genusses, den man ja nicht missen möchte, oder? Das ist ja beim Gin oder wenn du zum Dr. Bottle kaufst, gehst was einkaufen, ist ja das Gleiche. Also einfach dieses Fachsimpeln mit irgendwem, der dir dann was erklärt und der dir dann was sagt, das ist ja...
Ja, vor allem auch die Beratung von jemandem, der sich wirklich damit, ja, genau, beschäftigt und auskennt. Gell? Also so wie beim Dr. Bottle, also den kannst du alles, was da drinnen steht in seinem Laden, und den man so wenig hat oder nicht, zu allem hat er was zu sagen, und er lässt dir auch alles kosten. Weil er selber weiß, dass ein Blindkauf von einer 80-Euro-Flasche ein kompletter Blödsinn ist, genau, weil wozu...
Ja, und wenn dann alle Flaschen aus dem Regal fallen und es zu leuchten anfängt, dann hat dich dein Whisky gefunden.
So quasi, ja. Ja, nein, auf das freue ich mich jedenfalls schon richtig, wenn wir da die Pfeifengaude angehen.
Da freue ich mich auch schon sehr.
Aber da ist es ja zum Beispiel auch so, dass es ja da super spezielle Sachen gibt und vielleicht sogar Pfeifen von irgendwelchen bestimmten Leuten. Vielleicht haben sie irgendwelche berühmten Leute schon zum Pfeifenentwickler oder Tabakmacher herauskristallisiert. Ich weiß nicht, ob das da auch so ein Trend ist. Jedenfalls bei Alkohol ist das ja aktuell schon ein richtiger Trend. Und da würde ich dir mal fragen, was du davon haltest. Findest du das cool? Willst du, nur weil da jetzt, das sage ich jetzt einmal, George Clooney, Dwayne The Rock Johnson oder keine Ahnung, der Ryan Reynolds auf der Verpackung drauf sind, beziehungsweise halt im Hintergrund hinter diesem Produkt stehen, würdest du da deswegen kaufen? Interessiert es dich deswegen mehr? Oder ist dir das komplett scheißegal?
Nachdem ich jetzt schon drauf eingefallen bin und herausgefunden habe, dass der George Clooney die Nespresso-Kapseln gar nicht selber macht, bin ich da ein bisschen enttäuscht und deswegen ist das alles sehr schwierig. Nein, in Wirklichkeit ist es so, dass das, also wenn ich jetzt beispielsweise The Rock gern Gin trinkt und sie mit irgendeiner Gin-Destillerie zusammentut und einen Gin entwickelt, der ihm super gut schmeckt und unter seinem Namen dann der Gin rauskommt, dann finde ich das mega. Wenn jemand hergeht und sagt, naja, ich kenne zufällig den George Clooney und dann habe ich zufällig eine Whisky-Destillerie und jetzt bringe ich einen George Clooney-Whisky aus, obwohl der George Clooney gar keinen Whisky mag und den er nie gesehen hat, das fand er die blöd. Also ich finde es cool, okay, wenn jemand das macht, dessen Leidenschaft das ist. Und der dann halt einen berühmten Namen hat, ja gut, ich meine, da kann er nichts dafür in Wirklichkeit, weil in dem Fall wäre das ja schon fast ein Nachteil, weil man sagen würde, naja, das ist jetzt halt ein Berühmter und deswegen verkauft er sein Whisky teurer. Wo es dann schwierig werden tät für mich ist, wenn dieser Whisky, dieser Gin, was er immer, einfach plötzlich das Doppelte kostet von dem, was er wert ist, nur weil er halt die Händeln vom The Rock oben hat, die du auf deinem T-Shirt hast oder auf deiner Trainingshosen. Also da wird es schwierig und ich muss sagen, dass ich ganz ehrlich jetzt nicht zwingend so ein Fan von irgendeiner Berühmtheit wäre, dass würde der irgendein Getränk oder Pfeifen oder was auch immer rausbringen, dass ich dann sagen würde, das müsste die haben und kosten und auch das würde ich nicht blind kaufen. Also wenn jetzt der Rock and Gin rausbringt und der Dr. Bottle hat ihn zum Kosten, dann würde ich ihn kosten, wenn er mir schmeckt, würde ich ihn kaufen. Ich würde ihn kosten wollen, wegen am The Rock, weil ich ihn gern mag und weil mir das interessieren würde, aber ich würde mir nicht Juhu, der The Rock hat einen Gin, ich bestelle mir jetzt eine Flasche einfach einmal so.
Okay.
Wie siehst du das?
Ich würd ja gerne sagen, ja, ich sehe das genauso.
Aber du hast ja schon eine Flasche bestellt.
Genau. Nur die Realität schaut halt ein bisschen anders aus. Ich bin da halt, dadurch, dass ich halt so Filmfreak bin und so weiter, bin ich da halt ein bisschen wie sage ich es, ja, ein bisschen befangener. Mir taugen solche Sachen halt extrem und da bin ich leider halt richtiges Opfer, was das anbelangt. Aber na, also der The Rock hat jetzt keinen Gin, aber er ist großer Tequila-Liebhaber und hat Tequila ausgebracht. Und letztens hab ich mit einem Freund geschaut und haben wir den gefunden endlich einmal, weil das ist ja alles nicht so einfach aus Amerika zu uns zu bekommen, also es hat ja nicht gleich einmal jeder. Jetzt haben wir den gefunden online und da hat sie, weil er hat zwei verschiedene, einen weißen und einen goldenen Tequila und da hat sie jeder eine Flasche gegönnt.
Okay.
Ist jetzt nicht gerade das günstigste, hat glaube ich einen 100er gekostet, eine Flasche, aber ja,
aber
wie du sagst, The Rock.
Weil du Tequila sagst, gell? Ich habe in meinem Leben schon viel Tequila getrunken, muss ich sagen, wahrscheinlich auch viel unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich muss nur sagen, dass ich Tequila nie im Sinne von ein Glas gutes, feines Tequila-Lein, das wir da haben, das trinken wir jetzt zum Genuss. Das war eher mehr, da hat es mehr die Menge gemacht und da war es dann eh wurscht, wie es geschmeckt hat. Also Tequila fällt ja jetzt für mich nicht so in die Kategorie wie Whisky.
Das stimmt. Und Das stimmt und genau das hat mich irgendwie so interessiert, weil man a 100 Euro Tequila Flascherl von irgendwem berühmten, also der also zumindest suggeriert das, wenn du da die Videos von ihm anschaust, wie er seinen Tequila da präsentiert, dass das trotzdem so was Edles sein kann, eben wie ein Gin, ein Whisky oder ein Rum. Und deswegen, das hat mich eigentlich am meisten interessiert, jetzt nicht, weil ich so der super orge Tequila Liebhaber bin, sondern weil es mich eben interessiert hat, ob das wirklich auch was Feines sein kann.
Na, das, also das
deswegen freue ich mich schon richtig drauf.
Das finde ich wirklich spannend, weil wie gesagt, für mich ist Tequila die Flaschen mit dem Sombrero drauf, das du beim
genau, Spar
kriegst. so günstig wie möglich, damit es halt, ja.
Genau. Also der das, Alkoholpegel so schnell genau, wie möglich hochtreiben
dafür war Tequila so in meinem Leben gedacht und gut. Den hätte ich jetzt, wie gesagt, und deswegen bin ich sehr gespannt und ich hoffe, ich kriege irgendwann einen Schluck davon, ob das wirklich sowas ist, das auch so wirklich für den Genuss war, wo man sagt, naja, jetzt trinke ich einmal ein gutes Glaserl, Stamperl, was auch immer, Tequila. Bin ich schon sehr gespannt.
Ja. Nein, ich bin auch schon sehr gespannt. Und weil du gesagt hast, ja, und die würde es nicht interessieren, wenn dadurch, nur weil irgendein großer Name dahinter steht, die Flaschen dann auch einmal 500 Euro mehr kostet als normal, sie wert war, haben wir zum Beispiel den Gin vom Ryan Reynolds, Aviation Gin, schon des Öfteren gekauft. Der ist richtig gut. Und er kostet eigentlich nicht arg viel.
Und also, der hat nur seinen Namen dafür hergeben, oder wie?
Nein, der hat wirklich mit der Distillerie zusammen diesen Gin entwickelt und so weiter. Das ist super geil. Und die Flaschen kostet, glaube ich, einen 30er.
Okay, das geht.
Also echt verschmerzbar.
Das ist wirklich super.
Und der ist wirklich, wirklich gut zum Trinken. Ist jetzt da kein super besonderer, aber ein richtig guter so zum... Der ist zum Beispiel so ein Gin, den ich echt auch ohne Fever Tree, also mit einem normalen Schweppes zum Beispiel mischen kann, weil er so ein guter zum Wegtrinken Gin ist.
Und jetzt muss ich dir was anderes fragen. Setzt man sich da vor den Computer, geht auf Google und gibt was ein, damit man draufkommt, dass irgendwelche Berühmtheiten alkoholische Getränke erzeugen?
Ja, ich meine, beim The Rock war es natürlich relativ einfach, wenn du auf seinem Instagram-Kanal ein bisschen umeinander geschaut hast, da hast du dann lange Zeit gesehen, dass er das macht. Und das Gleiche, also eher kommt das durch irgendwelche Social-Media-Kanäle dazu.
Okay.
Gleiches, das ist auch noch einer, der noch auf meiner Liste steht, den ich gerne kosten möchte oder mir mal gönnen möchte, ist vom Breaking Bad Duo Bryan Cranston und Aaron Paul.
Ja.
Die haben nämlich einen Mezcal erzeugt, die zwei gemeinsam. Und das ist auch was mir mal interessieren würde, weil Mezcal habe ich noch nie getrunken.
Mhm.
Das ist ja sowas Ähnliches wie Tequila, aber dann doch nicht. Geht in die Richtung. Und das war halt auch zum Beispiel sowas. Also das ist alles so Social Media eigentlich, muss man sagen, zu verdanken, dass das...
Okay.
Und ich glaube auch, also der Markus, mein Freund, hat uns auf diesen Aviation Gin aufmerksam gemacht und ich schätze auch mal, dass er das über Social Media erfahren hat.
Und jetzt haben wir ja viel über Getränke geredet, die wir mögen und warum wir sie mögen und so weiter. Gibt es ein alkoholisches Getränk, das du wirklich abgrundtief verabscheust?
Ja, gibt's und ich glaube mal, dass das wieder jeder haben und wahrscheinlich ist immer das, was den grauslichsten Rausch davon tragen hast, das Getränk, was du am wenigsten magst. So mal meine Theorie.
Ja, aber das wäre immer Jägermeister.
Du dann widerlegen kannst. Und genau, also Jägermeister ist jetzt dann nicht so mein Lieblings, also so Kräuterlikör, ich bin grundsätzlich nicht so der eure Likör-Fan.
Mhm.
Also das ist nicht so meins. Ja. Aber mein least favorite Alkoholiker ist Sangria.
Okay.
Weil da habe ich meinen ersten grauslichsten Rausch drauf gehabt. Und allein wenn ich das rieche,
Einstiegsdroge sozusagen.
Bist du tot? Na, kann ich nicht mehr so.
Na, Sangria ist, also das ist auch nicht meins, aber Sangria habe ich. Ich habe nie einen Rausch von Sangria gehabt. Ich habe Sangria einmal getrunken und das hat mir nicht geschmeckt und deswegen habe ich es einfach nie mehr getrunken. Also das ist jetzt so ein völlig belangloses Getränk für mich, muss ich sagen, Sangria.
Mhm. Bei dir, was ist dein?
Ich muss sagen, meinen ersten Rausch habe ich gehabt von Malibu Orange.
Ja, wobei, das ist schon gut.
Das ist richtig geil, aber davor graust es mir nicht.
Nein, das stimmt, weil er halt einfach so süß ist, dass da kannst du dich nicht grausen.
Also. Der Alkohol, vor dem es mir wirklich graust, und das haben wir eben unter anderem auch in Gleichenberg immer getrunken, weil das halt damals die Zeit gewesen ist, in der das so in war, war saurer Apfel.
Okay, was ist das?
Das ist so eine leuchtend grüne Flüssigkeit.
Mhm.
So ein Apfelkorn quasi, der aber nur sehr sauer schmeckt, also so wie ein saurer Granny Smith. Wenn du eine beißen tattest.
Okay.
Und das ist wirklich, also wenn du auch Stamperl trinkst, wirklich gut, weil das halt, du hast diese Säure, dieses Abfällige und halt so ein bisschen an Alkoholgeschmack. Nur, wenn du von dem einen Rausch hast, das ist ähnlich wie Jägermeister und diese ganzen Kräuterdinger. Es ist wirklich, es ist einfach nur so abartig grauslich, weil das einfach diese ja, wahrscheinlich chemisch zusammenpanschten Dinger sind, die halt echt für nichts sind. Also Apfelkorn ist Oder saurer Apfel heute, das ist nichts.
Und da gibt es ja so ein Ding, das so eine arge Legende geworden ist, oder? Absinth.
Absinth hätte ich immer gerne mal probiert.
Hast du auch nie?
Habe ich auch nie
ich
probiert.
Ich habe mir gedacht, weil du so alt bist, Nein. dass du das vielleicht nur live miterlebt hast.
Nein, leider. Das haben sie uns damals zwar haben sie es den Leuten gegeben, wenn sie dann mit der Säge einen Fuß amputieren haben müssen oder so. Oder du am offenen Hirn operiert worden bist, aber das habe ich Gott sei Dank nie gehabt und von dem her habe ich das nie kosten können. Nein, aber das ist was mich wirklich reizen würde, einfach aufgrund dieser diffizilen Zubereitungsmöglichkeiten. Weißt du, ich mag sowas, deswegen mag ich Pfeifen rauchen auch, wo du jetzt nicht einfach nur irgendwas nimmst, da schnell in den Mund steckst, anzündest und fertig, sondern wo du halt wirklich so ein bisschen ein Ritual rundherum hast, das du machst. Und und da wäre Absinth eben so ein Getränk, das ich wirklich richtig gerne mal probieren würde. Das sollte man mal machen, Thomas.
Ja, vor allem diese ganzen Urban Legends, die sich darum ranken, dass halt so psychedelische Schübe kriegst.
Und ja, aber das war ja nur, weil die Leute halt ihr Gift dazu gemischt haben. Also vom Absinth selber hat ja keiner irgendeinen Schub oder Anfall gekriegt, aber die haben halt zu sehen oder nachzuschauen in From Hell mit dem Johnny Depp, die haben halt dieses Gift auf einen Würfelzucker drauf dann, den auf einen Löffel, das Ganze anzünden und dann den Absinth drüber rinnen lassen und dann kriegst du dieses Karamellisierte und das Gift, das sie halt dann mischen und durch das langsame Abrinnen das Gift ein bisschen verflüchtigt und damit halt nur mehr eine extrem berauschende Wirkung hat, aber halt keine tödliche mehr, wie das Gift dann an. Und ja, und deswegen, daher kommt es eigentlich der Absinth-Server, den man natürlich auch mit diesem Zucker und dem Karamellisierten und dem Drüberrinnen und so weiter machen kann. Der Server ist einfach ein ganz normales, angeblich sehr grausliches, alkoholisches Getränk.
Okay. Ja, na also das würde ich, das steht auf alle Fälle noch auf meiner Liste, was ich ganz gerne nochmal kosten möchte. Was sagen wir zu Rum? Ich meine, Rum haben wir bis jetzt noch nicht behandelt.
Ja, Rum, muss ich sagen, habe ich immer sehr, 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 sehr gern getrunken. Also immer schon, weil ich den Geschmack und den Geruch von Rum mag. Und weil halt, also Rum ist ja so ein alkoholisches Getränk, an das du, so wie Eierlikör, von Kindesbeinen an in irgendeiner Form zumindest geruchstechnisch gewöhnt bist, weil du halt in vielen Kuchen und so weiter dieses Rum-Aroma, und nicht umsonst gibt es ja Rum-Aroma ohne Alkohol, weil halt der Geschmack sehr gut ist und der Geruch sehr gut ist. Das ist ja was man gleich einmal trinken kann, und vor allem, wenn du dann einen milden Rum hast, also solltest du nicht gleich mit einem 90-prozentigen Strohrum zum Kochen anfangen, aber wenn du das dann einmal probiert hast und du so wirklich einen guten Rum hast, der nicht brennt und der halt auch wirklich so ein wohlig warmes Gefühl im Mund und Rachen auslöst, dann ist das schon ein wirklich gutes Getränk und vor allen Dingen auch so mit diesen, ich mag ja gern so alles, was in diese vanillige Richtung geht, das mag ich sehr gern. Und dieser eine da, den ich damals beim Dr. Bottle gekauft habe, dieser Don Papa, der hat eben genau das, und das ist einfach richtig gut. Also Rum mag ich sehr, 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 sehr gern.
Ja, mein aktuell, also ich habe glaube ich eh nur mit die eine Flaschen, aber den ich ganz gern trinke und aktuell in meiner Bar stehen habe, ist der Diplomatico Reserva Exclusiva. Und der geht auch genau in die Richtung, die du gesagt hast, so allein von diesem Vanillegeruch und so weiter, wird da schon ganz wohlig warm und das ist schon cool. Also ich mag Rum auch sehr gern. Ja.
Also das ist so, Rum ist so das, wie soll ich denn sagen, bekömmlichste von den harten alkoholischen Getränken, finde ich.
Mhm. Ja, und es ist so ein bisschen romantisiert durch diese ganzen Piratenfilme und so weiter.
Ja.
Und das ist jetzt da nicht so wie Wodka, was verbindest mit Wodka Russland,
ja,
und irgendwelche
Gulags. Einfach sinnlos besoffen verbinde ich mit Wodka.
Mhm, ja.
Also Wodka hat für mich, also auch weil ich mich zu wenig auskenne, das gebe ich schon zu, aber Wodka ist für mich wirklich nur fortgehen, viel trinken, schnell besoffen werden, Wodka trinken. Was hast denn du sonst noch in deiner Bar zum Abschluss vielleicht, was du so als kleinen Geheimtipp mir oder unseren Zuhörerinnen und Hörern empfehlen könntest?
Ja, wie gesagt, also den Isle of Harris Gin wirklich sehr zu empfehlen, wenn man ein bisschen was Teureres sich gönnen möchte, aber wirklich einen sehr guten Gin haben mag.
Ja.
Dann den Aviation, den immer, wie gesagt, also das ist immer so, das ist einer der Gin, die ich immer in meiner Bar einfach dastehen habe, damit er halt, also damit ich einfach einen habe, der gut zum Trinken ist, für zwischendurch. Yamazaki-Whisky muss man trotzdem mögen, also den, den ich immer gekauft habe, da hat die Flaschen, glaube ich, auch 80 Euro gekostet, aber ist jetzt nicht genau der, den ich damals in Chicago getrunken habe und deswegen, ja, da muss ich noch auf die Suche gehen, wirklich den richtigen zu erwischen. Der wird wahrscheinlich noch teurer werden, aber ja, was soll ich sonst noch in meiner Bar stellen? Ich habe mir jetzt da letztens eben ein bisschen was wieder bestellt, eben diesen Teremana Tequila von The Rock. Dann kommt Brooklyn Gin, den und da sind wir wieder dort, wo wir am Anfang waren. Ich lasse mich halt auch ein bisschen von den schönen Flaschen blenden, muss ich leider zugeben. Also, ich bin ja sehr optischer Typ und diese Flaschen, also das machen so
Ja, das
gut
stimmt, ja.
teilweise. Also, was die Flaschendesigns angeht, das ist abnormal, was sie da in den letzten
Das
Jahren
ist
so
wahr.
getan hat. Also richtig cool und der Brooklyn Gin, der hat mir einfach so gut gefallen. Der war jetzt auch nicht so was gut wie teuer, da bin ich schon richtig gespannt. Ja, also der Le Tribute, wenn man es ein bisschen eben zitruslastiger mag, richtig gut zum Trinken. Der Rest von meiner Bar ist eher mit so Getränken full, die man halt einfach zum wirklichen
Mixgetränk, ja.
Cocktail machen
Ja.
dann halt einfach braucht. So ein bisschen Martini, Wermut und ein bisschen Lillet dort und so weiter und Aperol da. Und ja, also solche Sachen dann eher, die dann für die richtigen Cocktails dann hergenommen werden. Eine Frage von mir jetzt noch zum
Ja.
Abschluss. Wie stehst denn du zu Glaseln? Ist dir das wichtig, in was für einem Glasl diese Sachen daherkommen oder du scheißt einfach drauf
Na,
und nimmst das nächstbeste
leider
Cola-Glasl?
sind das alles Dinge, die mir sehr wichtig sind. Also, das ist, ich habe ja vorher von diesem, das Einkaufen gehört zum Genuss dazu und für mich gehört halt zu dem Genuss auch nicht nur ein schönes Glasl, sondern auch ein richtiges Glasl, das sich wertig anfühlt, das schön ausschaut, das man gern in der Hand hat, das einfach so dieses Erlebnis komplett macht. Also, diese ganzen Dinge sind, ich meine, natürlich kannst du da Flaschen rumkaufen, du kannst die auf dem Balkon setzen im Sommer, die Flaschen rum in 3 Stunden austrinken, hast einen gescheiten Rausch und geht auch. Aber mein Ansatz da ist eher, eh gleich wie bei dir, eher der, dass es halt wegen am Genuss wahrert und wegen am Ausprobieren und wegen dem besonderen Genießen. Und da gehört halt, wie gesagt, da gehört das Kaufen dazu. Also eigentlich gehört schon dazu das Überlegen, das ein bisschen schauen, was könnte man kaufen, dann das Erlebnis vom Kaufen. Und dann das Trinken natürlich. Und da ist das Glasl für mich halt einfach eine ganz, 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 ganz entscheidende Geschichte. Und da geht es jetzt nicht darum, dass das teuerste Glas der Welt ist. Da geht es einfach nur darum, dass es für mich, also dass es sich auch gut angreift. Ich mag ganz gern so Gläser mit ein bisschen einem stärkeren Boden für die entsprechenden Getränke, zum Beispiel also Whisky und so weiter. Da ist es für mich schon ganz wichtig, dass das einfach auch zumindestens, wenn man es jetzt so betrachten will, zumindestens das richtige Glas zum richtigen Getränk ist. Als kleines Beispiel, ich würde jetzt nicht Sekt aus einem Weinglas trinken, ich würde nicht Rotwein aus einem Cola 0,3 Liter Glasl trinken und ich möchte jetzt aber auch keinen Whisky aus der Sektflöte haben. Gell? Das funktioniert theoretisch alles, aber
Ja, klar.
das brauche ich nicht. Und ich mag zum Beispiel auch für Schnaps, die Riedl hat das irgendwann einmal vor etlichen Jahren erfunden, diese Glaseln, die so einen runden Körper haben und dann nach oben so schräg weggehen, die in der Zwischenzeit ganz Fülle haben. Einfach Gläser, wo sich die Hersteller wirklich überlegen, wie das Getränk vom Geruch angefangen bis zum Geschmack am besten präsentiert werden kann. Das finde ich einfach richtig geil.
Na, das stimmt, da bin ich ja und ich bin ja immer wieder auf der Suche nach richtig schönen, passenden Gläsern, also dass ich halt von allen Orten halt einmal irgendwas daheim habe. So, keine Ahnung, Nosinggläser und eben die, so wie du es gehabt hast, eben so die Tumbler für Whisky und so weiter, was dann einen schönen großen Eiswürfel einbringst und so weiter. Aber was ich zum Beispiel noch nicht habe, ist so ein Highball-Glasl. Eben, den man eigentlich hier verwenden sollte für so Gin Tonics und so
Ja.
weiter. Also, da bin ich noch auf der Suche, um meine Bar zu vervollständigen, aber ich mag das auch ziemlich gern und das ist ganz cool. Und da habe ich auf YouTube einen Kanal gefunden, der mir da immer wieder ein bisschen so unterstützt ist. How to Drink, glaube ich, heißt der Kanal. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob der Typ ist, glaube ich, ein Engländer oder Amerikaner, bin mir nicht sicher. Und ich bin mir nicht sicher, ob er selber ein paar hat oder ob er sich einfach nur privat ganz gut auskennt, aber der macht es halt einfach so richtig cool und zeigt da halt nicht nur, wie man Sachen mixt und so weiter, sondern er hat da letztens zum Beispiel so vorgestellt, was er jetzt alles in seiner Bar hat, so an diesen ganzen Werkzeugen und so weiter, weil da gibt es ja richtig viel. Und sowas finde ich cool. Also ich hab das, es ist einfach ein Hobby von mir. Es ist jetzt da nicht so, dass ich jetzt der Alkoholiker bin und mir jeden Tag irgend so ein Ding einziehe. Ganz im Gegenteil. Aber das ist einfach irgendwie so eine Art Hobby von mir, so eine Mischung aus Sammeln und halt eben diesen Ritus von, wie du schon sagst, das Herrichten und das richtige Glasl und genießen halt einfach.
Ja, und dann würde ich sagen, wir haben auch schon das Thema für unsere nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir Gesprächstherapie mit dem Thomas darüber machen, warum man auf YouTube Kanäle sucht, die How to Drink heißen.
Passt, Christian. Es hat mich sehr gefreut. Es war eine richtig coole Folge, finde ich.
Finde ich ja.
Einmal so ein bisschen eine Genießerfolge.
Genau.
Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
Für die Thomas.